Wir fahren fort in unserer Predigtserie durch den Brief des Apostels Petrus, den ersten Petrusbrief. Ich lade euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zu 1. Petrus, Kapitel 5. Wir lesen gemeinsam die Verse 5 bis 7. 1. Petrus, Kapitel 5, die Verse 5 bis 7. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Amen.
Amen.
Lasst uns beten. Unser großer und herrlicher Gott, wir wollen uns demütigen unter deine mächtige Hand. Und wir bitten dich, dass du uns lehrst, was es bedeutet, umkleidet zu sein mit Demut. Lehre uns demütig auf dich zu vertrauen, denn du bist besorgt um uns. Und so danken wir dir jetzt auch in dieser Stunde für deine Fürsorge. Wir bitten dich, wenn wir dein Wort hören, dass du an uns fürsorglich arbeitest, sodass wir mehr und mehr an das Bild verändert werden, das dir gefällt. Unser Vater im Himmel, bitten wir dich in Jesu Namen. Segne uns in dieser Stunde durch dein wunderbares Wort. Amen.
Amen. Amen.
Nehmt gerne Platz. Letzten Sonntag hörten wir, wie der Apostel Petrus die Ältesten der Gemeinde ermahnte. Jesus, der Oberhirte, hat die Ältesten als Unterhirten eingesetzt, die Herde Gottes zu hüten. Und wenn er einst erscheint, dann wird er die Ältesten, die einen treuen Hirtendienst getan haben, lohnen und verherrlichen. Der Apostel Petrus warnte die Ältesten aber auch vor drei Gefahren, vor drei Sünden, die aufkommen können in ihren Herzen. Und im Grunde entstammen diese drei Sünden aus einem stolzen Herzen, aus einem Mangel von Demut heraus. Es ist ein Mangel an Demut, wenn ein Pastor nicht freiwillig, sondern nur genötigt, also nicht bereitwillig mit Hingabe dient, wenn er meint, er könnte Gott und seine Gemeinde nachlässig und halbherzig dienen. Denn es ist ein Mangel an Demut. Es ist auch ein Mangel an Demut, wenn ein Pastor nicht bescheiden sein kann, sondern habsüchtig ist und immer weiter strebt nach Gewinn, ja nach schändlichem Gewinn. Es ist zudem ein Mangel an Demut, wenn ein Pastor selbst herrlich in einer herrischen Weise über die Gemeinde regiert und sie unterdrückt, anstatt ein Vorbild in allen Dingen als demütiger Diener zu sein. Nein, ein Pastor, ein demütiger Pastor, achtet Gott und alle Glieder der Gemeinde höher als sich selbst. Aber diese demütige Dienereinstellung ist eben nicht nur wichtig für Älteste. Älteste, haben wir ja gerade gelesen, sollen ein Vorbild der Herde sein. Das heißt, die Gemeindemitglieder sollen ihnen folgen und ihnen nacheifern. Und darum ermahnt nun der Apostel Petrus alle Christen, dass sie lernen, demütig zu sein. Und das wollen wir uns heute Morgen in drei Punkten anschauen. Nämlich erstens die Demut gegenüber den Ältesten. Zweitens die Demut gegenüber allen Glaubensgeschwistern. Und drittens, die Demut gegenüber Gott. Erstens, die Demut gegenüber den Ältesten. Vers 5. Ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. In der Gemeinde sollten die geistlich Älteren, die Erwachseneren, die Reiferen, die Jüngeren anleiten, so wie es in einer Familie üblich ist. Diese Leitungsaufgabe und diese Verantwortung haben natürlich insbesondere Insbesondere die Ältesten der Gemeinde, die Hirten, die Pastoren. Und uns ist klar, ein Hirte kann ja nur dann die Herde auch führen, wenn die Gemeinde sich auch leiten lässt. Das heißt, dass eine Gemeinde gesund ist und gesegnet, hängt eben nicht allein von der Führung der Pastoren ab, sondern auch von der Folgsamkeit der Gemeinde. Ist die Gemeinde bereit, sich unterzuordnen? Macht sie es den Hirten leicht, die Gemeinde zu führen, oder macht sie es ihnen schwer? Man kennt ja diese idyllischen Bilder, wo der Hirte vorangeht und die Schafe folgen alle still und folgsam und es ist alles so harmonisch. Die Realität sieht aber manchmal ganz anders aus. Da ist ein Schaf, das prinzipiell stur ist und nicht stille folgt, sondern ständig sich querstellt und eigene Wege gehen will und immer dazu geneigt ist, auf Abwegen zu gehen. Ein Schaf, das nicht so sehr harmoniert mit dem Rest der Herde, sondern vielleicht sogar andere Schafe stößt und es sogar wagt, den Hirten zu attackieren. Das alles erschwert die Arbeit des Hirten, behindert das Leben, den Fortschritt, das Wachstum, den Frieden der Herde. Ja, der Apostel Petrus ermahnt die Hirten, die Schafe recht zu führen, aber er ermahnt auch die Herde. Nochmal Vers 5. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Was bedeutet ihr, die ihr jünger seid im Alter und damit in der Regel auch an geistlicher Reife, ihr, die ihr jünger seid im Alter und damit in der Regel im Glauben, in der Weisheit, noch nicht so weit fortgeschritten seid, ordnet euch den Älteren, den reiferen Christen unter, insbesondere natürlich den Ältesten, deren Hauptaufgabe und Hauptverantwortung es ist, euch anzuleiten. Unterordnung ist ein biblisches Prinzip, das wir unbedingt beherzigen müssen, das heutzutage mehr und mehr an Bedeutung verliert. Lasst mich euch drei Parallelverse nennen zu unseren, um zu sehen, dass das etwas ist, was den Aposteln wichtig war, dass wir es verstehen. In 1. Korinther Kapitel 16, ab Vers 15, schreibt der Apostel Paulus: Ich ermahne euch aber, Brüder, ihr kennt das Haus des Stephanas, das ist der Erstling von Achaia ist, und dass sie sich in dem Dienst für die Heiligen gestellt haben, dass auch ihr euch solchen unterordnet und jedem, der mitwirkt und sich abmüht. Also Paulus spricht hier von der Familie des Stephanas. Das sind die Ersten, die zum Glauben gekommen sind in dieser Region. Das heißt, das waren die, die geistlich am ältesten waren, die reif waren im Glauben. Und wer reif ist, der lebt nicht mehr für sich selbst, der dient den Heiligen. Und das ist genau das, was sie getan haben. Dieses Haus hat sich in den Dienst für die Heiligen gestellt. Und Paulus sagt, die Leute, die sich abmühen, die wirklich mitarbeiten, die arbeiten, solchen ordnet euch unter. Macht solchen Leuten keine Mühe, steht ihnen nicht im Weg. Sie dienen euch, ordnet euch unter. Oder 1. Thessalonicher Kapitel 5, ab Vers 12. Da heißt es, wir bitten euch aber, Brüder. Der Apostel bittet, wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen, dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet um ihres Werkes willen. So Paulus sagt, da sind Männer, die arbeiten unter euch. Der Herr hat ihnen den Auftrag gegeben, euch vorzustehen, euch zurechtzuweisen. Gebt diesen Männern Anerkennung, achtet sie in besonderer Liebe, eben wegen ihres Werkes willen, das sie an euch tun. Die wohl deutlichste Stelle, die ich schon am letzten Sonntag genannt habe, finden wir in Hebräer Kapitel 13, Vers 17. Da heißt es, gehorcht und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Denn dies wäre nicht nützlich für euch. Warum sollte man den Führern gehorchen und sich fügen? Nun, weil sie die Aufgabe haben, über eure Seelen zu wachen. Diese Aufgabe, diese Verantwortung hat Gott ihnen übertragen. Ja, und warum? soll die Gemeinde nun wirklich darauf achten, dass sie sich fügt, damit die Pastoren ihre Arbeit mit Freude tun und nicht mit Seufzen? Was ist die heilige Pflicht eines jeden Gemeindemitglieds? Darauf zu schauen, dass die Führer ihren Dienst möglichst in Freude tun können und nicht mit Seufzen. Denn, sagt uns der Hebräerbriefschreiber, das wäre ja gar nicht nützlich für euch. Das wäre nicht vorteilhaft für euch, wenn ihr Pastoren habt, die ihre Arbeit nicht mehr mit Freude tun. Das heißt, jeder muss darauf schauen, dass man ihnen keinen Kummer bereitet und ihnen keine Sorgen macht, sondern dass sie sich freuen können, dass man möglichst versucht, ihren Dienst ihnen leicht zu machen. Nun, wie schaut es bei dir aus? Ordnest du dich unter, insbesondere unter den Ältesten? Also hörst du auf ihre Ermahnungen, den Rat und die Zurechtweisungen? Nimmst du ernst, was dir gesagt wird in den Predigten und auch in den Gesprächen? Nimmst du diesen Rat an? Bemühst du dich wirklich, jemand zu sein, der ein ordentliches Leben führt, gemäß der Heiligen Schrift, so dass du mit deinem Leben keinen Anstoß gibst und den Pastoren keinen Kummer bereitest, ein Schaf bist, das einfach treu folgt und darum allen Freude bereitet? Oder bist du jemand, der stets widerwillig und rebellisch und mürrisch bist? Neben den Ältesten gibt es natürlich auch Diakone und andere ältere, reifere Geschwister, die dir Dinge sagen, die vielleicht hineinsprechen in dein Leben. Die Frage ist, nimmst du das demütig an? Ja, die Ältesten müssen ihre Herzen prüfen. Sie müssen sich davor hüten, die Herde stolz zu führen, so dass sie nicht schlecht behandeln. Aber auch jedes Schaf. Jedes Schaf muss schauen, dass es sich auch wirklich führen lässt, und zwar gerne, bereitwillig und freudig sich unterordnet. Das ist der erste Punkt. Demut gegenüber den Ältesten. Und nun zweitens. Demut gegenüber allen Glaubensgeschwistern. Vers 5. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Alle nun, ob Älteste oder Jüngere, Hirten oder die ganze Herde, alle nun sollen sich umkleiden mit Demut im Umgang miteinander. Demut? Demut bedeutet Dienstwilligkeit, Dienstbereitschaft, die Gesinnung eines Dienenden zu haben, der sich selbst so als niedrig ansieht, dass er anderen dient. Und damit, sagt uns der Apostel Petrus, sollen wir uns umkleiden mit dieser Dienereinstellung. Du musst wissen, was der Apostel Petrus hier fordert, geht absolut gegen alles, was die römische und griechische Kultur ausgemacht hat. Bei den Griechen, bei den Römern war Demut keine Tugend. Es gehörte nicht zu der Aufzählung der Tugenden. Demut, dieses Wort, war ganz im Gegenteil ein negatives Wort. Es war verachtet, denn Demut beschrieb für die Griechen eine Sklavenhaltung. Das heißt, die Unterwürfigkeit eines Knechtes unter seinen Herrn. Das höchste Ideal eines Griechen ist aber der freie Mann, der aufrecht und stolz ist, ein Mann voller Ehre und Macht und Reichtum. Zu diesem Idealbild passt kein unterwürfiges Verhalten eines Dieners. Zu diesem Ideal passt keine knechtische Gesinnung. Petrus aber sagt, alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Das heißt, ihr sollt umhüllt, ganz und gar eingekleidet sein in Demut und Dienstwilligkeit. Demut soll eure Hülle sein, euch ganz umkleiden. Diese Gesinnung eines Dienenden soll euch darum ganz und gar ausmachen und euch prägen. Jeglicher Kontakt, den ihr mit der Außenwelt habt, soll bestimmt sein von Demut. Oder um es noch bildlicher auszudrücken, binde die Sklavenschürze fest um dich. Mach einen festen Knoten rum. Im Umgang mit anderen trage eine Sklavenschürze. Im Umgang mit anderen sei ein demütiger Diener. Ja, das ist doch genau das, was der Apostel Petrus einst mit seinen eigenen Augen sah. In Johannes Kapitel 13. Als Christus plötzlich aufstand und seine Oberkleider ablegte und sich mit einem leinernen Tuch umging, gürtete. Was heißt das eigentlich? Das war Sklavenkleidung. Sklavenkleidung. Er kleidet sich so passend, um nun den niedrigsten Dienst eines Sklaven zu tun, den man von einem jüdischen Sklaven nicht erwartete. Zu erniedrigend war die Tätigkeit, den Dienst, die Füße zu waschen. Christus beugt sich vor seinen Jüngern. Er wusch ihre Füße, er trocknete ihre Füße mit dem Tuch ab, mit dem er umgürtet war. Er kleidete sich in Sklavenkleidung. Er umkleidete sich mit Demut, mit Dienstbereitschaft. Und dann hörte Petrus diese Worte des Christus. Wenn nun ich, der Herr und Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen, denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass ihr auch tut, wie ich euch getan habe. Also sollen auch wir uns umkleiden, bildlich gesprochen, alle Zeit diese Sklavenschürze tragen und den Knoten festgemacht haben, dass wir alle Zeit im Umgang miteinander diese Sklaveneinstellung haben. Ganz am Anfang, als wir mit der Gemeindegründungsarbeit in Frankfurt anfingen und unsere ersten Gottesdienste abhielten, wählte ich bewusst als erste Predigtreihe die Reihe durch den Philipperbrief. Weil ich dachte, dass wir das unbedingt lernen müssen, was in Philipper Kapitel 2 geschrieben steht, wo von der Einstellung Jesu Christi die Rede ist. Da heißt es in Philipper Kapitel 2 ab Vers 3, tut nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Habt die Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Welche? Ja, deren Gestalt Gottes war, aber es nicht für einen Raub hielt, gottgleich zu sein. Aber er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Sklavengestalt. Er umkleidete sich mit Demut. Und so auch ihr habt diese Christus-Einstellung, diese Sklaveneinstellung. Hüllt euch so in Demut im Umgang miteinander. Sucht das Wohl des anderen, wie ein Sklave das Wohl seines Herrn sucht. Seid allezeit umkleidet mit dieser Sklavenschürze. Oder wie Paulus sagt in Römer Kapitel 12, Vers 10, in Ehrerbietung soll einer dem anderen vorangehen. Hast du das gehört? Weißt du, wenn man das in der Praxis beherzigt, nicht bloß in der Theorie, das heißt, wenn du deinem Gegenüber als wichtiger und höher achtest als dich selbst, wenn du wie ein Sklave das Wohl deines Gegenübers suchst, weißt du was? Dann haben sich 99,9% aller Streitigkeiten und Auseinandersetzungen und Verletzungen und Verärgerungen und so weiter erledigt. Wenn du im Umgang mit deinem Mitmenschen demütig bist, wenn du deinem Gegenüber begegnest wie ein demütiger Sklave, die meisten Reibereien und Rechthabereien entstehen nämlich aus Stolz und Überheblichkeit heraus. Sag mir, bist du wirklich umgürtet mit dieser Sklavenschürze? Begegnest du deinen Brüdern und Schwestern demütig oder trittst du ständig so auf, als seist du allen überlegen, du weißt alles besser, du kannst alles besser, alle anderen sind unwissend und unfähig, deine Kompetenz überragt sie alle. Ja, Stolz macht einen blind, sodass man seinen eigenen Stolz zumeist gar nicht so richtig erkennt. Und diejenigen von euch, die schon länger Teil dieser Gemeinschaft sind, wissen darum, dass ich schon vor längerer Zeit gesagt habe, dass ich die Gemeinde regelmäßig an etwas erinnern möchte, wenn sich die Gelegenheit bietet. Das habe ich schon ein paar Mal getan und das möchte ich wieder tun. Ich gehe regelmäßig mit euch diese 7 Merkmale des geistlichen Stolzes durch, die der Erweckungsprediger Jonathan Edwards für uns aufgeschrieben hat, um uns zu prüfen, wie es um unsere Seele steht. Lass mich diese 7 Merkmale ganz kurz nur nennen. Also erstens, du bist geistlich stolz, Wenn du gut darin bist, die Fehler anderer zu finden, dich ständig darüber zu ärgern und die Schwächen und die Verfehlungen anderer zu sehen und darum schlecht über andere zu denken und zu reden, so dass du sie verachtest und schlecht über sie sprichst, anstatt du diesen Menschen als Diener beistehst und wirklich in Fürbitte darum ringst, dass der Herr sie segnet und sie verändert und ihn aufhilfst. Du bist auch zweitens geistlich stolz, wenn du ständig andere Kinder Gottes unfreundlich behandelst und verletzt. Nämlich Stolz zeigt sich dann in deiner Wortwahl und in deinem Verhalten anderen gegenüber. Wenn du andere ständig harsch aburteilst, gar kein Einfühlungsvermögen zeigen kannst, kein Mitleid, kein Erbarmen, sondern generalisieren, pauschalisieren, einfach verurteilst und dann verletzende, lieblose Worte wählst. Keine herzliche Bruderliebe und keine Sanftmut Christi, keine Herzenswärme, sondern einfach kaltes, schroffes Verurteilen. Am besten sprichst du ihn auch gleich, ihr Christsein ab. Nein, du bist auch drittens geistlich stolz, wenn du versuchst, äußerlich dich von allen anderen abzuheben, ohne wirklich im Privaten in deinem Herzen Dinge verändert zu haben, wirklich fromm zu sein. Das heißt, du schaust fast nur auf dein äußerliches, öffentliches Betragen, dass du hier möglichst fromm vor den Leuten erscheinst, aber in deinem Herzen ist da keine echte Demütigung, kein wahrer Kampf gegen Sünde, du bist heuchlerisch. Und dabei versuchst du noch, bei deiner Heuchlerei, versuchst du noch, dich von anderen abzugrenzen und abzuheben, von wahren Geschwistern, weil du dich für besonders hältst. Du kommst dir vor als heiliger und besser und frommer und radikaler und das möchtest du den Leuten auch irgendwie unter die Nase reiben. Am besten möge es eigentlich für dich irgendwie so ein VIP-Bereich in der Gemeinde geben. So vornehm und fehlerlos gibst du dich und es fällt dir schwer, mit Menschen zurechtzukommen, die irgendwie nicht so deiner Klasse sind. In Wirklichkeit aber bist du gar nicht geistlich. Du tust nur immer so, du gibst dich so. Das erkennt man schon an deinem mickrigen Gebetsleben, das du in deinem Privaten hast. In Wirklichkeit. Aber Hauptsache, du wirkst fromm. Hauptsache, du kannst dich abgrenzen und irgendwie so tun, als seist du irgendwie besonders weit entwickelt im Glauben. Nein, du bist viertens auch geistlich stolz, wenn du dich schnell angegriffen fühlst und gekränkt und beleidigt bist. Also durch Lappalien, durch vielleicht gut gemeinte Kritik oder sonst etwas, dass du schnell beleidigt bist. Das zeigt, wie wichtig du dich eigentlich selbst nimmst. Kleine Dinge passieren und du nimmst schnell Anstoß und alles wird sofort im höchsten Maße als persönlicher Angriff gewertet. Anstatt Dinge stille zu erdulden und zu ertragen, statt die Dinge ins Gebet erstmal vor Gott zu bringen, ergreift man, bildlich gesprochen, sofort die Mistgabel. Man ist sofort dabei mit Wut und Empörung und man überlebt nicht lange, sondern sofort Kriegserklärung. Ja, oder im Gegenteil, andere reagieren anders. Sie barrikadieren sich gleich. Das heißt, man wird gleich verschlossen und verbittert und niedergeschlagen und ist unversöhnlich und man zieht sich zurück in sein Schneckenhaus. Ist das so, dass du schnell dich angegriffen fühlst, schnell verärgert und verletzt bist? Dann liegt das daran, dass du stolz bist. Jonathan Edwards sagt, je lauter ein demütiger Christ niedergeschrien wird, desto ruhiger und stiller wird er. Demut. Fünftens, bist du geistlich stolz? Ja, das zeigt sich darin, wenn du mangelnde Ehrerbietung und Respekt Gott gegenüber und den Autoritäten hast, die Gott eingesetzt hat. Das heißt, man hat einfach keine Ehrfurcht vor Gott, zum Beispiel im Gottesdienst. Also man begegnet den dreimal heiligen Gott, man hört auf sein Wort, man singt sein Wort und all das nimmt man irgendwie auf die leichte Schulter, so wie ein netter Kinobesuch mit den Freunden. Denn das musst du wissen, Hochmut treibt Ehrfurcht aus. Wenn du nicht demütig bist, sondern stolz, dann wirst du keine Ehrfurcht vor Gott haben. Und dann hast du auch keine Ehrfurcht vor den Autoritäten, die Gott eingesetzt hat, denn du kannst niemandem Ehre erweisen. Du begegnest allen auf entspannter Augenhöhe und niemand bekommt eine Sonderbehandlung. Außer die du vielleicht bewunderst, bei denen kann man sich dann einschleimen zu deinem eigenen Vorteil, aber gegenüber denen, die Gott gesagt hat, dass du sie ehren sollst, bist du dann aufmüpfig und frech und vorlaut und trotzig, denn Hochmut vertreibt jegliche Ehrfurcht. Nun sechstens, geistlicher Stolz zeigt sich im Hunger nach Aufmerksamkeit. Ständig beachtet werden zu wollen und gelobt zu werden und im Mittelpunkt zu stehen, das Gesprächsthema zu sein. Man möchte gesehen, gepriesen, gelobt werden, Anerkennung bekommen und du denkst auch, du musst allen deine Meinung sagen. So als sei deine Ansicht so die entscheidende. Jeder braucht deine Hilfe, deine Unterweisung, jeder ist unbedingt auf dich angewiesen. Und du möchtest ständig andere anleiten, obwohl dich keiner darum gebeten hat und du nicht in der Position stehst. Das heißt, man drängt sich in den Vordergrund. Und das funktioniert nicht nur mit den Vorzügen, dass man sich gut präsentiert, das kann auch mit dem eigenen Versagen geschehen, dass man ständig von seinen eigenen Nöten redet und ständig Mitleid und Beileid und Aufmerksamkeit sucht. Nun und siebtens, geistlicher Stolz zeigt sich darin, wenn man andere vernachlässigt. Das heißt, wenn man nur so an sich selbst denkt und darüber, was man doch selber erhalten müsste und was man sich wünscht und ständig hat man so eine Erwartungshaltung an die anderen und man kreist so um die eigene Situation, um die eigenen Bedürfnisse, dass man dabei einfach die anderen aus den Augen verliert. Man merkt gar nicht, was andere eigentlich für Probleme haben, wo andere eigentlich Hilfe brauchen. Man denkt nur darüber nach, bedient zu werden, weil man stolz ist. Dabei sagt Christus, dass er gekommen ist, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Nur nach diesen sieben Merkmalen ergänze ich immer noch ein achtes und sage, du bist geistlich stolz, wenn du bei all diesen Dingen, die ich gerade genannt habe, an andere gedacht hast und nicht an dich selbst. Denn ein demütiger Mensch schlägt sich immer als erstes selbst an die Brust und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. In all diesen Punkten, die genannt wurden, erkenne ich mich. Es geht mir nicht darum, andere darin zu erkennen. Es geht mir um mich. Nämlich in der Demut zu kommen von meinem Gott, mich zu erniedrigen, weil ich erkenne, wie schuldig ich bin. Wir müssen Stolz in unseren Herzen unbedingt bekämpfen. Und darum umkleiden wir uns mit Demut, mit dieser Sklavenschürze. Wir machen den Knoten fest im Umgang mit anderen. Aber lasst uns auch fragen, warum sollte denn jeder darauf bedacht sein, stets demütig zu sein im Umgang mit dem anderen? Bloß einfach deshalb, weil wir uns ein harmonisches Miteinander wünschen und irgendwie miteinander zurechtkommen wollen? Ja, tatsächlich, also dein Mangel an Demut, der kann Menschen verärgern, das ist wohl wahr. Aber wenn du stolz bist, hast du ein viel größeres Problem. Du verärgerst nämlich Gott. 1. Petrus Kapitel 5, Vers 5. Zurückzukommen zu unserem Predigtext. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Der Apostel Petrus zitiert hier aus Sprüche Kapitel 3, Vers 34. Ja, Gott widersteht den Hochmütigen, die Botschaft ist klar. Also denen, die stolz sind, die hoch von sich denken, die von anderen gering denken und abfällig sprechen, Gott widersteht solchen selbstherrlichen, überheblichen Menschen. Er hasst die Sünde abgrundtief. Die Sünde des Stolzes, die Ursünde. Gott ist gegen solche Menschen. Ein Stolzer hat darum ein gewaltiges Problem. Die Heilige Schrift ist voller Drohungen, voller Gerichtsworte gegenüber den Stolzen. Er wird die Stolzen erniedrigen. Er wird sie in den Staub werfen. Er wird sie zu Schande machen. Und darum bekämpfe Stolz in deinem Herzen, denn sonst bekämpft Gott dich. Aber die Schrift ist auch voller Verheißungen und Versprechungen und Gnadenzusagen für die, die sich demütigen vor Gott. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Der Reformator Johannes Calvin sprach von den zwei Händen Gottes. Er sagt, mit der einen Hand schlägt Gott wie mit einem Hammer all jene nieder, die sich erheben und er zermalmt sie. Mit der anderen Hand erhebt und stützt er die Demütigen. Mit einer starken Stütze all jene, die sich freiwillig beugen. Der Herr ist gegen die Hochmütigen, aber er ist mit den Demütigen, ihnen beizustehen, ihnen erbarmen und seine gnädige Hilfe zu schenken, wie Christus es lehrt in Matthäus Kapitel 23, ab Vers 11. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Wer sich aber selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. jeder von uns, und kleide sich darum mit Demut im Umgang miteinander. Gott schaut genau darauf, wie du dich verhältst, wie du umgehst mit deinem Mitmenschen, ob dein Umgang von Stolz oder von Demut geprägt ist. Aber nun noch drittens und letztens, die Demut vor Gott. Vers 6. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Ja, noch einmal, unser Gott hat eine mächtige Hand, das heißt, er ist gewaltig an Kraft und Stärke, furchtgebietend, mächtig. Er hat die Macht, Menschen zu erniedrigen und zu erhöhen. Er hat die Macht, Menschen zu erhöhen in die höchsten Höhen des Himmels. Er hat die Macht, Menschen zu erniedrigen in die tiefsten Tiefen der Hölle. Darum unterwirf dich. Sei demütig vor deinem Gott. Weißt du, wahre Demut beginnt damit, Gottes Macht und seine Stellung anzuerkennen und seine eigene Ohnmacht und Unwürdigkeit zu erkennen und sich vor Gott zu beugen. Die Formulierung, sich unter die mächtige Hand Gottes zu erniedrigen, zu demütigen, dabei geht es den Apostel Petrus aber hier nicht bloß darum, die Angst zu machen und zu drohen. Denn dieses Wort, die mächtige Hand Gottes, ist eigentlich ein Wort, das in Bezug auf den Exodus, auf die Erlösung aus Ägypten gebraucht wurde. Denn mit starker und mächtiger Hand hat der Herr sein Volk herausgeführt. Hier ist eine Ermutigung für jeden, der sich unterwirft unter Gott. Gott ist mächtig, dir zu helfen. Unterwirf dich seiner starken Hand. Erheb dich nicht, sondern bleib unter seiner Hand, unter seiner mächtigen Hand. Und weißt du, was er tun wird? Er vermag dich zu erhöhen zur rechten Zeit. Der Menschenverstand, Menschenweisheit sagt dir, also wenn ich mich erniedrige vor Gott und den Menschen, dann bin ich ja der Verlierer. Aber nein, seine mächtige Hand erhöht die Demütigen, und zwar zur rechten Zeit, das heißt zu seiner Zeit. Er wird dich erhöhen und er wird dich zu Ehren bringen. Das heißt auch, er wird dich aus allen deinen Nöten, aus aller Schande und Unehre befreien, spätestens dann in seinem Reich der Ewigkeit. Wenn du dich hier erniedrigt hast auf Erden, wird er dich verherrlichen in seinem Königreich. Aber wie kann man sich denn jetzt als Christ konkret unter Gott demütigen? Wie sieht das im Alltag aus, sich unter Gott zu demütigen? Nun, Petrus sagt es uns. Und bei manchen Übersetzungen wird das nicht ganz deutlich. Die setzen einen Punkt nach Vers 6. Aber es ist klar, dass es hier weitergeht und Petrus uns erklärt, wie man sich demütigen sollte unter die mächtige Hand Gottes. Nochmal ab Vers 6. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Wie? Indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Wie demütigt man sich unter die mächtige Hand Gottes? Wie kannst du Gottes Macht anerkennen und deine eigene Ohnmacht und Niedrigkeit bekennen? Ganz einfach. Indem du tatsächlich auf Gottes Macht vertraust und nicht auf deine eigene. Indem du tatsächlich alle deine Sorgen auf Gott wirfst und im Vertrauen darauf auf ihn schaust, dass er mächtig ist, für dich zu sorgen und dir zu helfen, wie wir gelesen haben in den Psalmen, ich erhebe meine Augen auf zu den Bergen. Von wo mir Hilfe kommt? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir sehen das in dem Leben von David, denn Petrus spielt hier an auf einem Vers aus Psalm 55. Der König David wurde unterdrückt und wirklich schlecht behandelt. Er wurde gedemütigt, verfolgt. Er hatte viel Grund, sich Sorgen zu machen. Was machte David mit seiner Not? Was sagt er sich selbst? Was predigt er sich selbst in dieser Situation? In Psalm 55 heißt es: Wirf auf den Herrn deine Last und er wird dich erhalten. Das heißt, er wird sich um dich kümmern. Er wird nimmermehr zulassen, dass der Gerechte wanke. Also David lässt sich nicht von seinen Sorgen zerfressen. Er vertraut auf die Macht des Herrn, sodass er glaubt, der Herr wird sich kümmern. Weißt du, es ist nämlich eine Sache, sich theoretisch zu demütigen. Also theoretisch zu sagen, Gott ist mächtig und ich kann nichts tun. Das ist ja schön und gut, wenn du diese Theologie vertrittst. Die Frage ist, ob sich das in deinem Alltag, in deinem Leben zeigt. Ob du das wirklich glaubst, das wird man nämlich daran erkennen, wie du mit deinen Sorgen und deinen Problemen umgehst. So demütigt man sich wirklich vor Gott, so schenkt man Gott wirklich Anerkennung, dass er der Mächtige ist, indem man nicht mehr meint, dass man sein eigenes Leben selbst unter Kontrolle hat. Dass man nicht mehr meint, man könnte sich selbst für sich selbst sorgen und selbst die Probleme des Lebens irgendwie regeln. Sondern es fängt damit an, was in Jeremia Kapitel 10, Vers 23 steht, wo es heißt, ich habe erkannt, Herr, dass der Weg des Menschen nicht in seiner Macht steht und dass es keinem, der geht, gegeben ist, seine Schritte zu lenken. Nein, Gott, ich erkenne, dass du alle Macht hast, dass du fähig bist, mir zu helfen. Ich erkenne meine Unmacht, meine Unfähigkeit, meine Unzulänglichkeit und all meine Sorgen, all die Probleme sind mir viel zu viel. Aber ich demütige mich unter deine mächtige Hand, in dem Vertrauen, in dem Wissen, dass du dich um mich sorgst. Du kommst im Gebet und sagst, Herr, du weißt, wie mich diese Dinge belasten, wie sie mir zu schaffen machen und es ist keine Macht in mir, irgendetwas zu verändern. Aber ich will dir vertrauen, ich will dir die Ehre geben als der Mächtige. Ich will dir all das getrost überlassen, denn ich weiß, du wirst dich um mich sorgen. Ich will all das vertrauensvoll in deine Hände übergeben. Ich demütige mich unter deine mächtige Hand, denn du bist mächtig, mir zu helfen und mich zu retten. Das ist Demut. Das bedeutet, sich wirklich zu demütigen vor deinen Gott, anzuerkennen, dass er der Mächtige ist und dass alle Hilfe bei ihm steht. Ja, vielleicht ist es ja gerade so, dass du so manche Sorge, so manchen Kummer auf deinem Herzen hast, so manche Last dich runterzieht, so manche Angst, so vielleicht sogar so manche schlaflose Nächte, wo du dich vielleicht sogar in den Schlaf weinst. Ja, das kann vorkommen bei Christen. Bei Christen. Darum ist hier das Trostwort für dich. Vers 7. Hör genau hin. Er ist besorgt für euch. Er ist besorgt für dich. Welch ein Trostwort. Gott ist besorgt um dich. Du bist ihm nicht egal. Er kümmert sich um dich. Vertrau auf ihn. Demütige dich heute neu unter seine mächtige Hand, indem du alle deine Sorgen für alle auf ihn wirfst. Bekenne ihm, dass er mächtig ist und dass du unmächtig bist. Erniedrige dich. Und übergib ihm alles. Alles. Und vertraue still und demütig auf seine Hilfe. Mögest du das heute erleben, dass dir eine Last von Herzen fällt, weil du dich neu demütigst und anerkennst, dass du doch nur ein mickriger Wurm bist. Nur ein Geschöpf. Aber dass der allmächtige Gott da ist, der dein Leben lenkt und leitet und wahre Fürsorge und Liebe dir gegenüber hat. Nun lasst mich damit schließen. Der größte Beweis, dass Gott sich wirklich kümmert um dich, diesen Beweis hat er gegeben in seinem Sohn, der nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Der gekommen ist, um Sklavengestalt anzunehmen. Und er ist nicht nur gekommen, all deine Sorgen auf sich zu nehmen, nicht nur die Last all deiner Sorgen wird auf ihn geworfen. Er ist gekommen, um alle Last all deiner Sündenschuld zu tragen. Er ist gekommen, all das zu tragen, was du nicht tragen kannst. Er ist gekommen als Sklave. Er hat die Sklavenschürze fest umgebunden. Hierin hat er seine wahre, liebevolle Fürsorge bewiesen. Am Kreuz. Und so wollen wir uns heute Morgen neu demütigen. Unter seine mächtige Hand. Und schauen darauf, wie sehr er uns geliebt hat. Und wie er seine große, liebevolle Fürsorge bewiesen hat. Ich schließe mit Worten aus Psalm 68, Vers 20. Gepriesen sei der Herr Tag für Tag, denn er trägt für uns Last. Er trägt für uns Last. Gott ist unsere Rettung. Gepriesen sei sein Name. Amen.